Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Ja, im Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute wieder mit Boris Güntel. Hallo, Herr Güntel.
Moin.
Wir waren letztes Mal stehen geblieben, wie Sie Ihr Handbike erkämpft haben über viele Monate und wie dann so die Idee entstanden ist, was Außergewöhnliches zu tun. Sie haben mir berichtet, dass Sie gesagt haben, wenn ich das durchstehe, dann will ich noch mal richtig was durchziehen. Und wie sind Sie dann zu Ihrem Traum gekommen? Sie haben erzählt, Sie haben sich damit beschäftigt, mit diesem Handbike, und sind irgendwie auf jemanden gestoßen, der was Hervorragendes geleistet hat, und Sie wollten es irgendwie nochmal toppen.
Ja, das war also wirklich der Gedanke. 112 Kilometer hat der, den ich recherchiert hatte, ich meine, das war ein Engländer, an einem Stück gefahren, wo ich mir gedacht habe, 112 Kilometer, das ist ja eigentlich relativ schnell gepackt. Ich möchte eigentlich ein bisschen mehr. Weil mir ist bei uns in der Gegend in diesem Umkreis 110, 120 Kilometer nichts eingefallen, was sich für mich gelohnt hätte, hinzufahren. Und da habe ich gesagt, okay, dann fährst du in deine alte Heimat nach Kappeln an die Schlei, oben an die Ostsee. Das sind etwas über 300 Kilometer. Da haben die Leute mir einen Vogel gezeigt in meinem Bekanntenkreis und haben gesagt, was soll denn der Quatsch, das ist doch gar nicht zu schaffen. Da habe ich dann mal gesagt, das wisst ihr doch gar nicht.
Und kam dieser Gedanke schon Ende März, als Sie das Handbike hatten, oder schon vorher?
Der Gedanke war schon vorher. Der war schon in der Phase, wo ich im Widerspruch gesteckt habe. Das war schon die Idee, was Großes zu machen. Und da hatte ich mehrere Alternativen. Ich hatte mir mehrere Ziele ausgesucht. Und am logischsten schien mir das Ziel Kappeln an der Schlei, weil ich habe in den 80er Jahren da gewohnt. Ich bin dort bei der Marine gewesen ein paar Jahre. Kappeln ist eine Stadt, die mir außerordentlich gut gefällt. Auch wenn ich nicht da geboren bin, bezeichne ich das heute immer noch als meine Heimat. Und so ist dieser Gedanke nachher gewachsen.
Und fährt man nicht mal so viele Kilometer eben so nebenbei. Viel Vorbereitung war notwendig. Sie haben selbst einen Trainingsplan erstellt. Was mussten Sie alles machen? War es einfach nur Handbike fahren oder gehört da noch viel mehr dazu?
Nein, da gehört da natürlich noch viel, viel mehr dazu. Also als alter Sportler weiß ich natürlich, wenn ich früher vor meinen Behinderungen, wenn ich da auf Wettkämpfe gegangen bin oder wie auch immer, da gehört immer Vorbereitung dazu. In diesem Fall war es so, ich habe mir 130 Tage Vorbereitungszeit gegönnt. Ich habe langsam angefangen. Ich habe am ersten Tag, als ich das Bike bekam, schon die ersten 11 Kilometer abgerissen. Habe es natürlich gleich wieder übertrieben, weil bei mir ist immer der klassische Kampf der Kopf gegen den Körper. Der Kopf sagt immer, na, logisch geht das, mach das. Ne? Und der Körper sagt immer, hey, ich kann aber nicht, ne? Mach langsam. Und dann sagt der Kopf immer wieder, doch, natürlich geht das, mach es doch einfach. Ne? Naja, gut. Die erste Tour, wie gesagt, waren 11 Kilometer. Danach hatte ich also auch bannig viel Muskelkater. Und ist aber logisch, damit habe ich schon gerechnet. Aus dieser ersten Erfahrung ist nachher die Idee entstanden, ein richtig professionelles Trainingsprogramm auf die Beine zu stellen. Das war eigentlich dreigeteilt, das Ganze. Es war nicht nur das Training auf der Straße. Ich habe ja nach und nach die Kilometerzahl immer weiter erhöht. Dazu gehörte ein Hanteltraining im Fitnessstudio unter Anleitung oder unter Begleitung eines Fitnesstrainers. Und dazu gehörte also auch die Arbeit mit einem Sportphysiotherapeuten. Das war der Mann fürs Feine, weil durch das Hanteltraining kann man nicht alle Muskelgruppen erreichen. Man muss eben halt dieses Training auch in der Gesamtheit sehen. Also das heißt, also hier geht es nicht nur um Bizeps und um Trizeps, sondern auch die Muskulatur, die drumherum ist, die überhaupt den Trizeps und den Bizeps erstmal arbeiten lässt. Und da habe ich eben halt das Glück gehabt, einen Sportphysiotherapeuten zu haben, der dann wirklich diese Feinarbeiten gemacht hat.
Okay, das war der eine Teil. Und dann, wie viele Kilometer haben Sie jeden Tag trainiert oder wie viele Stunden?
Ach, das war unterschiedlich. Also ich habe mir geschworen, ich fahre, wenn es nicht unbedingt Not tut, nicht bei Regen, weil das hat unter Umständen gesundheitliche Probleme zur Folge. Ich sage immer, wenn man in seinem eigenen Saft sitzt, klar, in dem Wasser sitzt, ist nicht gut für die Gesundheit. Ich habe Glück gehabt mit dem Wetter. Überwiegend war es gut, war es trocken, es musste nicht die Sonne scheinen, mir war es nur wichtig trocken. Ich habe gesteigert, ich habe dann nachher irgendwann 20 Kilometer, dann 30, dann 50 Kilometer, dann 80 Kilometer. In der Spitze war ich nachher an einem Tag bei 253 Kilometern, die ich abgerissen habe. Ich habe zu der Zeit, im Mai war das, am Stadtradeln teilgenommen. Das ist so eine Klimaoffensive. Da wurden die Leute mehr oder weniger gebeten, aufs Fahrrad umzusteigen, anstatt das Auto zu nutzen, um CO2 einzusparen. Ich fand das absolut spannend, weil ich finde, unsere Umwelt. Da ist es wirklich absolut wichtig, dass wir sie so uns und unseren Kindern noch so lange wie möglich erhalten, auch den Kindeskindern. Ich habe ein eigenes Team auf die Beine gestellt, sodass wir mit dem ganzen Team unterwegs gewesen sind. Na gut, ich sag mal so, das war mir schon am Ende fast peinlich, als die 3-Wochen-Aktionen vorbei gewesen sind, weil ich dann als Rollstuhlfahrer auch noch in der Einzelleistung den ersten Platz gemacht habe mit über 2.500 Kilometern in 3 Wochen. Für mich war es Training. Ich habe insgesamt mehrere tausend Kilometer mich vorbereitet auf der Straße. Ja, der Termin August kam dann immer näher bis zur eigentlichen Tour.
Und dann gab es auch viele Stolpersteine noch, ne? Sie hatten eine Schulterverletzung zwischendurch gehabt. Unfälle haben Sie auch gehabt? Unfälle?
Ja, der Unfall, der kam ja erst danach. Da erzähle ich gleich nochmal ganz kurz was dazu. Also in dieser Trainingsphase war natürlich Probleme mit der Schulter zwischendurch. Ich habe eine Sehnscheidenentzündung gehabt. Dann hatte ich mir zwischendurch mal, naja, zwar keine richtige Grippe, aber trotzdem einen aufgesackt. Man muss natürlich immer aufpassen, der Ehrgeiz muss im Zaume gehalten werden. Also dadurch, dass ich früher Sport getrieben habe, weiß ich nur zu gut, wenn ich trotz, dass ich angeschlagen bin, weitermache, dann ist die Gefahr einer Herzmuskelentzündung beispielsweise sehr, sehr hoch. Und das wirft einen noch länger dann aus dem Kurs. Und von daher, sage ich mal, habe ich dann zwischendurch auch mal eine Woche Pause eingelegt.
Kurs war ein schönes Stichwort. Zum Training gehört auch Organisation. Sie sind Ihr eigener Manager geworden, denn so eine Tour macht man ja nicht nebenbei. Man setzt sich ja nicht einfach in den Rollstuhl, klemmt das Handybike davor, sondern es gibt ja auch Verkehrsordnungen und so weiter und Vorstellungen. Was war da alles notwendig? Was mussten Sie organisieren?
Also es war schon so, ich habe es immer so als kleines Unternehmen bezeichnet. In der Tat, viele Leute, die sich nur oberflächlich Gedanken dazu gemacht haben oder vielleicht auch gar keine Gedanken, die sind davon ausgegangen, oder man setzt sich in die Rolle, spannt das Handbike vor und fährt einfach los. So, und irgendwann kommt man dann, wenn man Glück hat, am Ziel an. So einfach ist das nicht. Wir leben in Deutschland. In Deutschland geht nichts ohne Bürokratie. In Teilbereichen ist das ja auch ganz gut so, dass alles geregelt ist. Manche Dinge werden einfach übertrieben. Nichtsdestotrotz bin auch ich jemand, der ganz normal in der Gesellschaft eben halt als normaler Mensch gesehen werden möchte. Ich brauche keine Sonderbehandlung oder sonst irgendwas. Auch ich musste, um bestimmte Straßen nutzen zu können, natürlich eine Genehmigung der Verkehrsbehörde haben. Da gab es am Anfang noch so ein bisschen Probleme, weil meine Anträge nicht weitergereicht worden sind hier in der Stadt. Dann habe ich aber glücklicherweise in meinem Freundeskreis einen Polizisten, einen Oberkommissar, der mal eben mit Hannover telefoniert hat, im Ministerium. Und die fanden das Vorhaben, was ich habe, mit dem Handbike von Kloppenburg nach Kappeln an die Schlei zu fahren und das nonstop. Die fanden das spannend und haben daraus eine Sache von öffentlichem Interesse gemacht. Von dort aus ging dann eine Anweisung an die Landesbehörde, die dann sich sofort bei mir gemeldet hat. Dann musste ich natürlich dort die Anträge einreichen, von denen ich noch nichts wusste, weil man mir das hier in der Stadt nicht gesagt hatte. Das Ganze war kostenpflichtig, wie das so ist, wenn man eine Genehmigung haben will. Ich musste viele, viele Unterlagen beibringen. Die Strecke musste wirklich straßengenau eingereicht werden. Ich musste genau den Ablauf schildern, genau die Kilometer. Ich musste genau erzählen, wo ich fahre. Ich musste begründen, warum ich auf welcher Straße fahren wollte, weil ich bin überwiegend auf Bundesstraßen gefahren. Man wollte mich erst auf die Radwege schicken, aber bei einem Rekordversuch ist es natürlich kontraproduktiv, überhaupt ein Ding anzufangen auf Radwegen.
Das war nicht das Einzige. Sie mussten dann auch noch Fahrzeuge sich besorgen, mieten, die das Ganze abgesichert haben.
Also ich bin mit insgesamt 2 Fahrzeugen auf der gesamten Tour unterwegs gewesen. Ein Fahrzeug war das Versorgungsfahrzeug, weil man muss ja natürlich also für so eine Monster-Herausforderung, da braucht man eben halt auch einen Verpflegungsplan. Das heißt, hochisotonische Getränke, bestimmte Dinge, die man unterwegs zu sich nimmt, Reisriegel, Energieriegel. Aus Tuben habe ich mich dann teilweise ernährt. Ich erinnere mich, ich wollte eigentlich bei einem Stopp, das war über die Elbfähre, Bischofen-Glückstadt, da hatten wir mindestens 35 Minuten Fährüberfahrt, da habe ich mir gedacht, okay, da kannst du auch eine Pause eben machen. Und da wollte ich eigentlich eine halbe Banane, einen kleinen Schokoriegel und einen Becher Tee haben. Und da ist mir gleich der Tee gestrichen worden von meinem Ernährungsberater, der ganz klipp und klar gesagt hat, nein, du trinkst Wasser. Also das war schon wirklich ein Ernährungsplan, der also auf den Punkt genau rausgearbeitet wurde. Ich sollte mindestens 10 Liter hochisotonisch trinken unterwegs, weil der Körper eben halt entsprechend auch verbrennt und Flüssigkeit verliert.
Okay. Start war dann in Kloppenburg Anfang August.
Ja. Start war am 8. August in Kloppenburg auf dem Marktplatz. Startvorbereitung begann um 22 Uhr. Startschuss war um 23 Uhr. 22 Uhr auch deshalb, um mich so ein bisschen mental darauf vorzubereiten, was da jetzt gleich passieren wird. Dann natürlich auch, um Leute aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis die Möglichkeit zu geben, uns zu verabschieden. Ich habe ein 5-köpfiges Team dabei gehabt. Wie gesagt, insgesamt 2 Fahrzeuge. Eins davon war das Versorgungsfahrzeug, das andere war das Begleitfahrzeug. Ein sogenanntes BF3-Fahrzeug, was eigentlich für Schwertransporter eingesetzt wird, mit Rundumlicht, mit einer großen Beschilderung obendrauf, wo man ein Überholverbot, Achtungsschilder, wie auch immer was einrichten kann. Kennt eigentlich sicherlich jeder Hörer, hat sicherlich schon mal irgendwo einen Schwertransport gesehen, was von so einem Fahrzeug begleitet wurde. So ein Fahrzeug fuhr dann hinter mir und hat mich nach hinten abgesichert. Ja, die Zeit, diese eine Stunde von 22 bis 23 Uhr auf dem Marktplatz in Kloppenburg, war natürlich, wie das immer so ist, sehr schnell vorbei. Also kurzer Klönschnack, hier mal Hände schütteln, da mal einen Glückwunsch und andere gute Wünsche entgegennehmen und dann ging es auch schon los. Also Helm aufsetzen, wirklich nochmal Beleuchtung einschalten. Ich habe sehr viel Beleuchtung an meinem Gespann gehabt. Natürlich sitzen die Handschuhe richtig, sind alle elektrischen Geräte, die ich anhaben will, sind sie an, laufen die Navis. Ich habe 2 Navis glücklicherweise gehabt, ein Navi davon als Fallback-Lösung, falls meine ausfällt, was ja unterwegs auch passiert ist. Ja, und dann ging es eigentlich um Punkt 23 Uhr los.
Okay, Richtung Wildeshausen.
Erstmal Richtung Wildeshausen, also mit dem Hubkonzert sind wir hier schon losgefahren in Kloppenburg. Ich habe heute noch das Klatschen und die Glückwünsche, die lauten, sehr, sehr lauten Glückwünsche der Leute in den Ohren. Die habe ich noch gehört, als wir schon auf der Eschstraße waren. Und da fiel in dem Moment bei mir die Entscheidung, ich hatte mir eigentlich mein Konzept hingelegt, ich wollte so um die 28 Stundenkilometer im Schnitt fahren. Und ich habe mich spontan umentschieden und habe gesagt, nein, du fährst jetzt schneller. Und ich bin daher letztendlich auch nahezu fast durchgängig 33, 34 gefahren. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn bis nach Wildeshausen hat es eine knappe Stunde gedauert. Also da waren wir schon durch. Also wir waren so schnell aus Kloppenburg weg, da wollten noch 2, 3 Leute mit dem Auto, zumindest auf dem Stadtgebiet noch begleiten, hinterherfahren. Die haben uns nicht mehr eingeholt. Bis die bei ihren Autos waren, da waren wir schon aus der Stadt raus.
Okay, und von Wildeshausen ging es dann Richtung Weser.
Da sind wir Richtung Weser rüber, Lemwerder, die Fähre. Hier war das so, dass die Fährgesellschaft diese Fahrt unterstützt hat. Die haben uns eine Fähre auf Standby gestellt, egal zu welcher Uhrzeit wir ankommen. Als alter Seefahrer, als alter Marinemann habe ich mir natürlich gefreut, als der Geschäftsführer sagte, sie geben das Kommando, wann abgelegt wird. War natürlich klasse. Die haben also auch schon wirklich gewartet. Vom Versorgungsfahrzeug aus wurde kurz vorher angerufen. Die Fähre stand bereits auf unserer Seite. Ja, dann sind wir darauf. Das war auch ratzfatz, dass wir rüber waren auf die andere Seite der Weser. Dort haben schon eine Menge Fotografen gewartet. Das war ein wahres Blitzlichtgewitter. Tja, dann eben ganz kurz, weil ich vergessen hatte, bis dahin was zu trinken, habe ich dann da erstmal natürlich ordentlich was zu mir genommen und dann ging es weiter. Dann ging es dann Bremen, dann ging es weiter Richtung Elbe rüber. Unterwegs passierten 2 technische Pannen, die schon ein bisschen sehr, sehr ärgerlich waren. Lange jammern hilft aber nichts. Bei der zweiten Panne, die war schon relativ krass, da habe ich dann auf dem einen Navi gesehen, der hat mir die Ankunftszeit von 5.58 Uhr angezeigt und um 6 Uhr sollte die Fähre gehen. Mein Team wollte dann diesen Schaden reparieren, da war ein Bautenzug gerissen von der Bremse. Und da habe ich gesagt, nein, lass, schneid nur das ab, was übersteht, weil das haut mir ständig bei jeder Kurbelumdrehung ins Gesicht. Ich muss jetzt zusehen, dass wir hier weiterkommen. Ich erinnere mich noch, gesagt zu haben, zum Schluss, bevor wir dann auch wirklich weitergefahren sind, jetzt wollen wir nicht weinen, ich versuche jetzt Zeit rauszuholen. Zur Erinnerung, 5.58 Uhr war die Ankunftszeit durch das Navi signalisiert. Und dann habe ich wirklich Gas gegeben. Ich wusste, ich habe mindestens 35 Minuten Zeit auf der Fähre, also kann ich jetzt ein bisschen Dampf machen. Das Konzept ist aufgegangen, keine weitere Panne mehr unterwegs. 5.45 Uhr waren wir an der Fähre.
Also 13 Minuten in wie vielen Kilometern aufgeholt?
Etwas über 60 Kilometern.
Wahnsinn.
Das war schon wirklich Wahnsinn. Also dementsprechend habe ich mich nachher auch gefühlt. Ne?
Ja, ich habe die Bilder gesehen. Ja. Wow. Ja.
Und auch da war das so, auch die Fährgesellschaft wusste Bescheid vorher. Der fließende Verkehr wurde angehalten. Als die uns gesehen haben, wir wurden sofort raufgewunken. Dann wurde noch mit restlichen Autos aufgefüllt und dann ging es schon los auf die andere Seite der Elbe nach Glückstadt rüber. Für mich war das eine willkommene Pause, weil ich war wirklich völlig im Eimer.
Also, wobei, das hört sich alles so einfach an. Sind auf der Fähre, sind total kaputt. Wie gesagt, ich habe die Fotos gesehen, das sieht man und kann man wirklich spüren. Und dann mussten sie ja gleich wieder in Steigung, weil sie mussten ja von der Fähre wieder hoch in die Steigung fahren. Wie haben sie das geschafft?
Ja, die Steigung, die war schon an der Weser. Die war schon, das war die extremste Steigung auf der ganzen Strecke. Also ich kann mit meinem Gespann, kann ich schon Steigung von bis zu 20% nehmen.
Okay.
Das ist natürlich, ich habe ein sogenanntes Mountain Drive drin. Das ist eine Berguntersetzung, dass ich jeden Gang nochmal halbieren kann.
Okay, und schließlich Holstein ist ja nicht nur platt, ist ja auch schon hügelig.
Viele Leute sagen immer, das ist plattes Land. Das ist es aber bei weitem nicht. Das heißt ja nicht umsonst holsteinische Schweiz. In meinem Begleitfahrzeug, immer dann, wenn ich eine Steigung geschafft hatte und in meinem Begleitfahrzeug wurde gesehen, was als nächstes für eine Steigung kommt, dann, ja, die waren schon relativ entsetzt. Nichtsdestotrotz, ich habe auf der Elbfähre natürlich wieder Kraft geschöpft. Klar, auf den Bildern sieht man das, wie ausgelaugt ich eigentlich war. Das war eigene Schuld. Auf der anderen Seite aber auch wieder gut, weil ich musste ja Zeit rausholen, damit wir im Plan bleiben. Ich habe es geschafft, in dieser Zeit der Fährüberfahrt auch zu erholen. Ich habe mich dann zeitweise, weil dann auch langsam die Sonne aufging, das war natürlich, eigentlich ist das ein schöner Anblick, das hat mich in dem Moment aber relativ wenig interessiert. Ich war eingehüllt in eine Rettungsdecke, in Wolldecken, in dicke Jacken und so weiter, weil die Fahrt dorthin, es war neblig, die Klamotten waren klamm, also man muss sich das so vorstellen, durch die Bewegung im Oberkörper war ich am Schwitzen, durch alle drei Schichten durch, die ich anhatte. Und der Unterkörper, der war durch den Nebel sowas von klatschnass. Das war klamm, das war kalt. Wir hatten in der Nacht 7-8 Grad Maximum. Es war schon hart an der Grenze irgendwo. Aber wie gesagt, auf der Elbe wieder Kraft geschöpft. Ich habe mich dann hinter meiner Brille versteckt und habe mal wirklich so 2 Minuten um Ruhe gebeten und habe gesagt, ich gehe jetzt einfach in mich, dann habe ich wirklich meine Mitte wieder gefunden gehabt. Und auf den Bildern sieht man das dann ja auch, dass ich dann nach dieser kurzen Phase dann schon wieder am Lachen bin. Das hat dann schon was gebracht.
Ja. Okay, und dann kam das letzte Stück.
Ja, also im Grunde genommen ging es dann von der Elbe runter, dann sind wir quer durch die schleswig-holsteinische Landschaft, durch einige Orte gefahren, viele, viele Steigungen, aber auch da, wo eine Steigung ist, sind natürlich auch Gefälle. Ich bin in diesem Bereich, bin ich in der Spitze bis zu 51 Stundenkilometer schnell gewesen. Ich habe natürlich die Topografie ausgenutzt. Selbst an den Steigungen habe ich Gas gegeben. Also meine langsamste Geschwindigkeit waren 18 Stundenkilometer, die Steigung hoch. Ja, und
irgendwann kam das Schild Kappeln.
Ja, davor kam ja noch der Nord-Ostsee-Kanal. Ja, da mussten wir das dritte Mal mit der Fähre übersetzen. Da kann ich es aber wirklich kurz machen. Auch die standen schon auf Standby, die haben gewartet, fließender Verkehr angehalten, raufgewunken, sofort rübergebracht. Auf der anderen Seite des Nord-Ostsee-Kanals wusste ich, jetzt wird uns gleich noch ein anderes Fahrzeug erwarten. Wir sind dann vom Nord-Ostsee-Kanal von der Fähre runter, sind dann auf die B203, auf die Bundesstraße rauf. Dann sind wir in Fockbeck reingekommen und da stand dann schon ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Dieser Polizeiwagen hat uns dann den Weg freigemacht bis hinter Büdelsdorf. Also in Rendsburg war das so, gefühlt war die gesamte Rendsburger Polizei auf den Beinen. Ich habe an einigen Kreuzungen auch noch einen Streifenwagen gesehen mit Blaulicht. Die Kreuzungen wurden dicht gemacht, Ampeln wurden auf grün geschaltet. Die über Funk nicht schaltbar waren, da mit Martinshorn drüber. Auf der schleswig-holsteinischen Seite nach der Elbe, da fing es auch langsam an, dass die Leute am Straßenrand standen, am Klatschen waren, den Daumen nach oben, Kamera in der Hand hatten, gefilmt haben, Autofahrer am Hupen mit Lichthupe. Ich stand ja vorher in allen Zeitungen da oben, ne? Und das wurde dann nachher immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann haben wir doch mal einen kurzen Stopp hinter Büdelsdorf eingerichtet, weil die Polizisten haben das so klasse gemacht. Wirklich absolut top den Abstand gehalten. Die haben perfekt, also war Teamwork, als würden die ganze Zeit schon zum Team gehören. Ne? Da wollte ich mich ganz persönlich noch bei denen bedanken. Und das haben wir dann auch getan. Das war nochmal 5 Minuten wirklich eine kurze Verschnaufpause für mich. Und dann ging es weiter. Dann sind wir in Richtung Eckernförde, stand ja kurz vor der Tür. Wir sind in Eckernförde rein, wo uns das NDR-Fernsehen dann erwartet hat. Ursprünglich war dann dort eine 20-minütige Pause geplant, aber ich habe gesagt, ich brauche keine Pause, wir fahren weiter. Ich hätte alle Zeit der Welt gehabt, um Pause zu machen, weil ich hatte so viel Zeit schon rausgefahren, dass ich also wirklich in dem gesteckten Rahmen geblieben bin, aber das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Also weiter. Ja, und von Eckernförde aus sind das nochmal 27, 28 Kilometer bis nach Kappeln. Unterwegs stand der NDR nochmal, dann stand nochmal Verwandtschaft auf einer Brücke, die von dort aus fotografiert haben. Ja, und dann schaute ich so langsam in Richtung Navi runter, sah noch 3 Kilometer. Ich riss dann meine Hand nach oben und zeigte 3 Finger nach hinten Und dann, ja, wurde es langsam schon so emotional. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin eigentlich ein harter Kerl, aber ich hatte schon Mühe gehabt, die Augen so trocken zu halten, dass ich auf die Straße gucken konnte, weil ich wusste da, was ich jetzt geleistet habe. Und jetzt ist das Ziel greifbar. Bei 2 Kilometer habe ich 2 Finger nach oben, bei 1 Kilometer 1 Finger. Und dann kam das Schild, das Ortseingangsschild von Kappeln. Da stand wieder ein Streifenwagen. Da kamen dann noch zwei Rennradfahrer, die mich in Empfang genommen haben. Die haben mich dann nachher flankiert. Stellte sich noch raus, dass die noch 2 Leute von meiner alten Einheit bei der Marine sind oder waren. Die haben mich dann bis zum Ziel begleitet.
Klasse. Wie viele Kilometer sind das insgesamt jetzt gewesen in dieser kurzen Zeit, die Sie geschildert haben?
Es waren ja 9 Stunden 55 Minuten Fahrzeit und in dieser Zeit wurden 301 Kilometer abgespult.
Wahnsinn. Und ein riesiger Empfang.
Ein riesiger Empfang.
Ja,
Es
mit Shantychor und allem drum und dran.
ja, das war schon sehr, 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 sehr emotional, sage ich mal, wenn man über die Schleibrücke in Kappeln kommt und dann die Promenade längs fährt. Das Ziel war der Pierspeicher, ein Hotel und ein Restaurant direkt an der Schlei, direkt am Yachthafen. Wenn man über die Schleibrücke kommt, sieht man noch nicht so viel. Und dann hörte man aber nachher langsam was. Und dann kam der Moment, wo man dann so eine leichte Biegung hinter sich gebracht hat. Dann sah ich, was da los war. Und die Menschen standen das Spalier. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Also strahlende Gesichter, jubelnde, klatschende Leute. Hinter mir meine beiden Begleitfahrzeuge auf der Hupe gestanden. Als wir da über die Brücke kamen, da lief ein Begleitfahrzeug schon von ACDC, Highway to Hell, um nochmal richtig den letzten Schub zu geben. Dann einige von den Segelbooten, einige Hörner waren da am Tuten. Leute am Klatschen, wie gesagt, am Jubeln. Dann war das Geltinger Blasorchester, wurde engagiert oben in Kappeln. Ich fand das also phänomenal, dass man mit einem Blasorchester also auch Shanties spielen kann. Ja, Empfang durch den Bürgermeister, durch den Heringskönig, Stadtmarketingchef, Bekannte, Freunde, Verwandtschaft, wildfremde Menschen. Es war eine Kulisse, die mir wirklich den Kloß in den Hals getrieben hat.
Und eine Krone haben sie gekriegt.
Ja, ich hatte vorher noch eine Bekannten hier oder eine Freundin aus Kloppenburg kurz vor der Tour noch gesagt: 300 Kilometer, das ist eine Hausnummer. Viele Leute haben gesagt: Das schaffst du niemals. Leute, die mich von früher her noch kannten, die sagten, doch, das kannst du schaffen. Die meisten sagten aber, das schaffst du niemals. Warum setzt du dich nicht einfach aufs Sofa und wartest, bis der Tag vorbei ist? Das ist aber nicht mein Ding. Und ich habe zu ihr vorher noch gesagt, ich will mir mit dieser Tour die Krone holen, habe ich noch gesagt. Ich sage, eigentlich ist es mir egal, was für eine Krone. Und wenn es eine Krone von Burger King ist, ich will eine Krone haben. Ja, und das Ende vom Lied ist, da kommt sie auf einmal mit so einer großen gelben Kiste und holt da so eine goldene mit. Natürlich mit Modeschmuckstein, mit Edelstein besetzte Krone raus, die sie mir dann aufgesetzt hat. Sie stand vorher schon mit einem großen Banner am Ziel, wo drauf stand El Presidente, das ist Spitzname von mir. Das habe ich im ersten Moment gar nicht realisiert. Aber wie gesagt, dieses Banner, die Krone, irgendwie der ganze Empfang, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt, alles, was da abgelaufen ist. Selbst Autogramme musste ich geben oder durfte ich geben. In der Summe war das ein so phänomenales Erlebnis. Ich bin jetzt 53 Jahre alt und das ist ein absolutes Highlight gewesen.
Das hat ja auch mehr in ihn losgetreten. Sie haben noch mehr vor.
Ja, also ich musste natürlich, mir wurde das Mikrofon da oben in die Hand gedrückt. Ja, und ich durfte ein bisschen was erklären. Ich habe mich über mich selber gewundert, dass ich also nicht völlig ausgebrannt gewesen bin, sondern noch locker flockig da oben am Mikro was erzählen konnte. Und da wurde ich natürlich gefragt, ob ich denn noch weitere Dinge machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, aber nicht gleich nächste Woche.
Okay, und was Sie vorhaben, da kommen wir in der nächsten Sendung drauf.
So
Tschüss!
machen wir das. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.